ARD Sounds.
Ich glaube, es ist eine Erwartungshaltung der Menschen, dass wir gucken, ob wir eben für die verschiedenen Dinge, die wir im Land haben, immer auch Beauftragte brauchen.
Das sagt Björn Lüttmann, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Potsdamer Landtag. Die Koalition von SPD und CDU hat sich vorgenommen, kritisch zu schauen, für welche Aufgaben es noch Beauftragte braucht und für welche vielleicht nicht. Eine Diskussion, die manchen bekannt vorkommt, die hatten wir auf Bundesebene auch schon beim Antritt der Merz-Regierung. In der Spreepolitik schauen wir uns das mal genauer an. Wofür gibt es Beauftragte? Was machen sie? Warum sind sie wichtig oder vielleicht doch nicht so sehr? Außerdem fühlen wir mal den Berlinerinnen und Berlinern den Puls und fragen, sind sie abstimmungsmüde? Für zwei Volksbegehren werden derzeit Unterschriften gesammelt, aber das läuft mehr als schleppend. Stellt sich also die Frage, woran liegt's? Das sind unsere Themen jetzt. Ich bin Thorsten Gabriel aus der Berliner Landespolitikredaktion des RBB. Willkommen zur Spreepolitik. Und wie immer wird das hier kein Selbstgespräch, sondern ein Gedankenaustausch mit fachkundigen Menschen. Diesmal begrüße ich bei mir Thorsten Südow aus unserer Landespolitikredaktion in Potsdam. Hallo Thorsten.
Hallo.
Und Sebastian Schöbel aus der landespolitischen Redaktion in Berlin. Hallo Sebastian.
Hallo, als Beauftragter für Landespolitik.
Genau, wir sind heute sozusagen, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, wir sind heute sozusagen die drei Spreepolitikbeauftragten, könnte man sagen. Und ich finde, das ist also eine elegantere Überleitung zu unserem ersten Thema, gibt es eigentlich gar nicht. Beauftragte, wohin man blickt. Und alle Jahre wieder die Diskussion auf Bundes- und auf Landesebene, braucht es die alle wirklich? Also klar, Datenschutzbeauftragte oder Antisemitismusbeauftragte, die stellt in diesen Zeiten kaum jemand in Frage. Aber was ist mit Einsamkeitsbeauftragten, Mittelstandsbeauftragten oder auch Beauftragten für Güterverkehr? Die gibt's oder gab's alle auf Bundes- und Landesebene. Aktuell also wird in Brandenburg darüber diskutiert, wie sinnvoll die zahlreichen Beauftragten sind. Und deshalb zuerst mal die Frage an dich, Thorsten. Als auf Bundesebene vor 3 Jahren darüber diskutiert wurde, da gab es noch fast 50 Beauftragte dort. Über welche Dimension reden wir denn da in Brandenburg?
In Brandenburg ist alles schmaler, etwas schmaler. Also wir haben etwa 14 Landesbeauftragte, die haben wir jetzt so in der Auflistung gefunden. Da gibt es aber ganz unterschiedliche. Wir gucken mal vielleicht zunächst auf die, die auch durch einen Parlamentsbeschluss, also durch den Beschluss des Landtages praktisch geschaffen wurden. Da gibt es die Datenschutzbeauftragte, wissen wir, die wird eigentlich mit jedem Tag immer wichtiger. Zum Beispiel Thematik künstliche Intelligenz beim Verwenden in Schriftsätzen oder überhaupt bei der Arbeit in Firmen und in öffentlichen Einrichtungen. Was ist da gang und gäbe? Da gibt es sehr, sehr viel Beratungsbedarf. Da ist die Behördenleiterin mit ihren knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern doll unterwegs. Ebenfalls vor Jahren schon durch Parlamentsbeschluss zustande gekommen, ist das Amt der Diktaturaufarbeitungsbeauftragten, also die Folgen der kommunistischen Diktatur aufklären soll, vor allen Dingen Bildungsarbeit machen soll. Mhm. Das ist Maria Noke zurzeit. Sie hat auch eine sehr umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Und außerdem gibt es noch die Polizeibeauftragte, noch nicht so lange, mehrere Jahre erst. Und dann eben den Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner. Der hat viel zu tun, weil er eben Ansprechpartner für die mehreren jüdischen Gemeinden im Land Brandenburg ist, aber natürlich auch Bildungsarbeit macht, mit Schulklassen redet. Und dass die Arbeit sehr erforderlich ist, beweist ja auch der nach wie vor relativ hohe Stand von antisemitischen Vorfällen im Land Brandenburg, die in den letzten beiden Jahren immer über 250 lagen.
Und eben dann noch zahlreiche Beauftragte mehr. Du hast ja gesagt, es sind 14, das heißt noch welche. Und da entspannt sich dann vor allen Dingen die Diskussion oder hat sich jetzt auf einmal entsponnen?
Ja, in dem Interview, das Björn Lüttmann von der SPD gegeben hat, hat er ein bisschen außen vorgestellt den Antisemitismusbeauftragten, weil Bekämpfung des Antisemitismus auch zentraler Punkt der Brandenburger Landesverfassung ist, sei das eben eine hausgehobene Funktion, aber alle anderen, die sollte man noch vielleicht mal zur Disposition stellen. Und vielleicht gehe ich da einfach mal ganz kurz durch. Das beginnt bei der Gleichstellungsbeauftragten und geht dann hin bis zum Radverkehrsbeauftragten, den es auch im Land gibt, oder den IT-Beauftragten, aber Leute, die sich mit der der Politik in Brandenburg beschäftigen, wissen auch, dass der IT-Beauftragte des Landes Brandenburg der Innenstaatssekretär ist, der sich praktisch aber dann, würden wir sagen, im Nebenamt um diese Aspekte kümmert. Aber das will eben die neue Koalition aus SPD und CDU auf den Prüfstand stellen, ob da noch wirklich alle Beauftragtenpositionen wirklich erforderlich sind. Aus meiner Sicht, die Koalition startet mit der Überschrift Verantwortung für Brandenburg. Aber wenn wir auf den Haushalt gucken würden, wie viel Haushaltsmittel beanspruchen denn die 14 Landesbeauftragten, dann sind das wirklich relativ geringe Beiträge. Gehen wir von einem Haushalt von 16 Milliarden aus, dann werden für die ganz unterschiedlichen Beauftragten pro Jahr etwa 13 Millionen Euro verwandt. Also das sind weniger als 1%. Also das ist wirklich ein ziemlich geringer Betrag, aber man will da trotzdem anpacken.
Ja, wir schauen da gleich nochmal genauer drauf, aber ganz kurz der Seitenblick nach Berlin, Sebastian. Bei uns sieht die Situation ähnlich aus, aber im Augenblick keine Diskussion drüber.
Keine Diskussion drüber, das kommt immer mal wieder vor. Ich habe tatsächlich mal geschaut, es gab im Abgeordnetenhaus Anfang des letzten Jahres dazu eine AfD-Anfrage. Da hat der Abgeordnete Lindemann nachgefragt, wie viele Beauftragte es jetzt eigentlich in Berlin auf Bezirks- und Landesebene gibt. Und ich musste ehrlich gesagt das Dokument mit einer KI auswerten, weil es 47 Seiten lang ist. Hat mich etwas überrascht. Tatsächlich kam dann am Ende die Zählung bei rund 147 Beauftragten raus.
Nein,
147 Beauftragten,
genau,
auf der Bezirksebene aber jetzt, dann aber.
Genau, die Bezirksebene hat davon die meisten, weil in den Bezirken dann einzelne Bereiche auch von Beauftragten abgedeckt werden. Auf Senats- oder Landesebene sind es 17, also etwas mehr als in Brandenburg, wie wir gerade gehört haben, aber dann eben in den Bezirken selber auch. Man muss dazu sagen, dieses Dokument, die Auflistung ist auch deswegen so lang, weil für die einzelnen Beauftragten dann auch genau ausgeführt wurde, was haben die alles so gemacht, wofür sind die zuständig. Von daher, wir haben in Berlin mehr, aber man muss dann auch sehr genau schauen, was die alles machen. Es ist aber auch tatsächlich teilweise wirklich sehr, sehr kleinteilig.
Ja, so eine Kleinteiligkeit gibt es dann natürlich auch, wenn wir Brandenburg als Ganzes sehen. Natürlich gibt es, kann man nicht unbedingt mit Stadtbezirken in Berlin vergleichen, aber es gibt natürlich auch noch in allen Kreisen dann auch Beauftragte, wie zum Beispiel schon seit über 30 Jahren Seniorenbeauftragte oder dann auch Integrationsbeauftragte. Also wenn man die noch dazu zählt, dann würde man sicherlich auch auf mehrere Dutzend zusätzliche hier noch in Brandenburg dazukommen. Deshalb habe ich so ein bisschen gestaunt bei der hohen Anzahl, die Sebastian da erstmal ermittelt hat.
Jetzt hast du schon gesagt, Thorsten, mit Blick auf den Haushalt fällt das eigentlich mit den Beauftragten gar nicht so sehr ins Gewicht. Die Diskussion wird immer wieder geführt vor dem Hintergrund einer Entbürokratisierung. Es gibt aber auch andere, die natürlich sagen, ja, es ist vielleicht auch manchmal wichtig, symbolisch zu handeln und zu sagen, hier, wir nehmen ein Thema ernst und deswegen kleben wir da jemandem ein Label sozusagen auf die Kappe und nennen diejenige oder denjenigen dann Beauftragten. Wie würdet ihr das einschätzen, mal so aus beiden Perspektiven? Also ist dieser Wildwuchs wirklich vorhanden? Ist es wirklich so, dass man kritisch fragen muss, braucht es die eine oder andere Position oder hat die letztendlich dann doch auch ihre Berechtigung?
Also ich würde sagen, wenn man sich mal genau anschaut, wofür es diese Beauftragten eigentlich im Einzelnen gibt, dann sind das schon Themenfelder, die teilweise wirklich größeren Bevölkerungsgruppen auch wirklich wichtig ist. Und da reden wir jetzt nicht nur um die bekannteren Beauftragten wie Beauftragte gegen Antisemitismus oder die Beauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, sondern da geht es zum Beispiel auch einfach um Interessen für behinderte Menschen zum Beispiel. Das sind Leute, die darauf achten, dass die Bezirks- oder Landespolitik dann sich eben auch auf diese Menschengruppe konzentriert, die nicht aus dem Auge verliert und Politik auch für diese Menschen mitmacht. Es gibt auch Beauftragte zum Beispiel für den Katastrophenschutz. Wir hatten gerade erst in Berlin nach dem großen Stromausfall eine große Diskussion darüber, warum haben wir in den Bezirken keine Ansprechpartner für Katastrophenfälle, für Krisenfälle. Auch die fallen da natürlich drunter. Da wurden dann neue Stellen geschaffen. Es fiel dann teilweise auf, dass diese beauftragten Stellen auch gar nicht gefüllt sind. Da gab es dann wieder die Kritik, warum eigentlich nicht? Insofern muss man immer sehr genau aufpassen, wenn Kritik aufkommt, finde ich. Warum brauchen wir all diese Beauftragten? Kann man sich auch immer ein Szenario vorstellen, wo man genau diese Menschen eigentlich dann auch braucht?
Das würde ich auch unterstützen, wenn man auch gerade in Brandenburg daran denkt, an die immer größer werdende Gruppe der Menschen, die also im Rentenalter sind, da macht so eine Landesseniorenbeauftragte oder ein Landesseniorenbeauftragter durchaus Sinn. Andere Funktionen sollte man vielleicht nochmal überdenken, weil sie vielleicht auch von Erwartungen in der Bevölkerung überfrachtet sind. Zum Beispiel der auch schon seit über 10 Jahren existierende Funktion des Landestierschutzbeauftragten im Land Brandenburg. Da erwarten viele, mit denen ich spreche, dass sich diese Frau zum Beispiel mit der Massentierhaltung beschäftigt oder wie überhaupt Tiere gehalten werden, ob wir das noch wollen. Nein, das ist gar nicht unmittelbar die Aufgabe oder überhaupt nicht die Aufgabe der Landestierschutzbeauftragten, dort nachzuhaken, sondern da geht es einfach mehr um Vermeidung von Qualzuchten oder vergleichbaren Dingen. Also da sollte man vielleicht einfach nochmal nachschärfen, ob man könnte mir vorstellen, ob man diese Funktion nicht dann doch vielleicht in das zuständige Ministerium gibt. Und klar, Brandenburg lässt sich gut erleben auf dem Rad, also auf dem Oderdeich, auf dem Elbedeich oder also quer durch das Land Brandenburg. Aber ob es da unbedingt einen Radbeauftragten, Radverkehrbeauftragten braucht, damit die vielen immer häufiger vorhandenen Schlaglöcher oder Bodenwellen aus diesen Radwegen rauskommen oder eine bessere Vernetzung noch von Wegen gibt, das ist einfach eine ganz andere Frage.
Da würde ich als Fahrradfahrer, der gerne auch in Brandenburg unterwegs ist, noch vorschlagen, den Beauftragten gegen Flachwurzler. Das sind nämlich die Bäume, die uns dann die Radwege hochheben. Da hätte ich schon auch noch Bedarf, dass es den gibt. Aber nur um mal für Berlin zwei Beispiele zu nennen, wie unterschiedlich man das auch sehen kann. Ich glaube, wir haben keine Zweifel daran, dass wir bis auf die Bezirksebene runter unabhängige Antikorruptionsbeauftragte brauchen. Die Frage ist, sollte man nicht viel öfter von denen hören und viel öfter mit denen reden? Das können wir ja durchaus mal zur Diskussion stellen. Aber dass es die braucht, glaube ich, da würde kein Bürger oder keine Bürgerin wirklich dran zweifeln. Oder vor allem die Wähler würden daran nicht zweifeln. Aber ich zum Beispiel stelle in Frage, brauchen wir jetzt wirklich in jedem Bezirk einen IT-Beauftragten? Sollte das nicht etwas sein, das im gesamten Land zentral irgendwo gebündelt als Kompetenz verwaltet wird, überwacht wird? Mhm. Denn es macht ja gar keinen Sinn. Das haben wir ja auch festgestellt, wenn alle Bezirke und alle Landesverwaltungen eigene IT anschaffen und das nicht gebündelt gemeinsam machen und zum Beispiel auch den Datenschutz gemeinsam überwachen oder sich zum Beispiel bei Open Data Produkten einzeln um Sachen kümmern, statt einfach alle zusammen. Es gibt übrigens auch einzelne Open Data Beauftragte neben den IT-Beauftragten. Frage ich mich so ein bisschen, welchen Sinn das macht. Da kann man, glaube ich, wirklich zentralisieren, zusammenfassen, vielleicht auch Strukturen einsparen. Aber wie gesagt, einige von diesen Beauftragten sind auch genau deswegen da, weil sie unabhängig von der Verwaltung jeweils arbeiten sollen.
Zumal man auch sagen kann, dass natürlich die IT-Ausstattung nun etwas Originäres ist, was eigentlich in der Verwaltung gelöst werden sollte, wofür es nicht noch gesonderte Posten oder ehrenamtliche Beauftragte geben müsste. Jetzt mal so dahingesprochen. Thorsten, in Potsdam wird auch überlegt zu sagen, kann man nicht bestimmte Beauftragtenposten zusammenlegen, nicht?
Genau, das hat der Innenminister René Wilke vorgeschlagen, weil der Landesbehindertenbeauftragte, die Funktion ist im Moment nicht besetzt und die könnte doch zusammengelegt werden mit dem Landesseniorenbeauftragten. Da ist, sagen wir mal, jetzt der erste Vorschlag für eine Fusion gemacht. Das wird man sehen, wie das in den nächsten Wochen angepackt wird. Also es gibt diese 14 Beauftragten jetzt. Da kann es sicherlich sein, dass ein oder zwei oder drei aus der Liste verschwinden oder durch Fusion in eine Funktion gebündelt werden. Aber so große Einsparungen vor dem Hintergrund eines massiven Sparwillens und Spardrucks im Land, also diese Hoffnungen werden sich da kaum erfüllen.
Wären wir jetzt in einem Parlamentsausschuss, würde ich sagen, wir vertagen diesen Tagesordnungspunkt jetzt und rufen ihn dann wieder auf, wenn er relevant wird. Aber jetzt haben wir einen Überblick gewonnen. So steht es um die Diskussion der Beauftragten in Brandenburg und wissen auch ein bisschen, wie es in Berlin aussieht. Dafür erstmal vielen Dank und dann blicken wir jetzt auf Berlin. Und da ist es verhältnismäßig ruhig gewesen in dieser Woche. Aber gleich nach Ostern gab es zwei Pressemitteilungen des Landeswahlleiters, in diesem Falle in seiner Funktion als Landesabstimmungsleiter. Und der verkündete zwei Wasserstände, nämlich wie viele Unterschriften bislang bei den beiden laufenden Volksbegehren eingereicht wurden, die es derzeit gibt. Zur Erinnerung, zwei Initiativen werben derzeit um Unterstützung: Berlin autofrei und Berlin werbefrei. Ganz kurz, Sebastian, worum geht es den einen, worum geht es den anderen?
Ja, haben wir sehr viel schon darüber berichtet im RBB. Ganz kurz zusammengefasst geht es bei der Volksinitiative oder dem Volksbegehren Berlin werbefrei darum, dass man die Anzahl der Außenwerbung, der großen Plakate, kleinen Plakate, dass man das massiv einschränkt, dass es zum Beispiel diese großen Plakate an Baugerüsten nicht mehr gibt, dass wir also insgesamt in der Stadt, im Stadtbild von Werbung weitestgehend befreit werden. Dafür wirbt diese Initiative auch mit Plakaten aktuell, was natürlich ein kleines bisschen schwierig ist argumentativ, aber natürlich müssen die auf sich aufmerksam machen. Und das andere Volksbegehren richtet sich eben auf den Autoverkehr. Die wollen massiv einschränken, wie viel privaten Autoverkehr es im Innenstadtring überhaupt noch geben darf. Da ist die Rede von, ich glaube, maximal 12 Tagen im Jahr, die man dann nach Antrag irgendwie mit dem eigenen Auto im Innenstadtring unterwegs sein darf, einfach um den Verkehr in der Stadt massiv zu entlasten, um die Verkehrsbelastung und damit auch die Klimabelastung durch Autoverkehr in Berlin massiv zu senken, ist natürlich sehr umstritten. Und wir werden wahrscheinlich jetzt auch gleich darüber sprechen, warum das dann auch dieses Volksbegehren etwas schwierig macht.
Ja, und die Zahlen, die da jetzt als Zwischenstände mitgeteilt wurden, die waren ja auch gelinde gesagt ernüchternd. 46.200 Unterschriften hat Berlin autofrei bisher abgeliefert beim Landeswahlamt und 13.900 so in etwa, also knapp 14.000 sind es bei Berlin werbefrei, also weit entfernt vom notwendigen Quorum von jeweils 174.000. Also ernüchternd.
Ja, die sind ernüchternd. Man kann das kurz zusammenfassen. Es sieht nicht so aus, als würden diese beiden Volksbegehren genügend Unterschriften sammeln. Das schaffen die einfach nicht, weil die Zeit ist dann doch zu kurz, um noch aufzuholen. Ich habe mit beiden Initiativen gesprochen und ja, da ist man sich auch im Klaren darüber, dass das extrem schwierig wird. Die wollen jetzt auf die letzten Meter auch nochmal zusammenarbeiten. Das sind gemeinsame Veranstaltungen, unter anderem auf dem Tempelhofer Feld geplant, wo man gemeinsam werben will. Und klar, da gibt es immer die Hoffnung, dass noch irgendwo irgendwelche Unterschriftensammler zu Hause riesengroße Stapel an Listen haben. Man schreibt sich ja dann auf so einer Liste ein, wenn man das unterschreibt. Und die dann plötzlich zum Stichtag vorbeikommen und sagen, ach hier übrigens, ich habe hier noch 50.000 Unterschriften, ich habe euch gar nicht Bescheid gesagt. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Insofern müssen wir davon ausgehen und davon gehen auch diese beiden Initiativen wohl aus, dass das eher nichts wird.
Trotzdem, wir kennen das andererseits auch von anderen Volksbegehren, da war das Echo doch deutlich größer. Deswegen stellt sich dann schon die Frage, woran liegt das? Also welche Erkenntnis hast du, Sebastian, sind die Berlinerinnen und Berliner da jetzt abstimmungsfaul, abstimmungsmüde oder schauen Sie sich eben doch genauer an, worum es geht und sagen, Moment mal, also das mit dem Auto, das ist mir zu radikal.
Ich glaube, ist es eher das Letztere. Ich glaube nicht, dass die Berliner abstimmungsfaul sind. Im Gegenteil, Berlin wird gerne auch so ein bisschen als die Hauptstadt der direkten Demokratie bezeichnet, weil wir hier mehr Volksbegehren, Volksinitiativen haben als anderswo. Nur Hamburg kommt da inzwischen etwas näher an Berlin ran, aber die Berliner sind schon sehr, sehr aktiv, was direkte Demokratie angeht. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass das eben zwei Volksinitiativen sind, die auf Themen aufspringen oder Themen vorantreiben wollen, die dann doch sehr, sehr kontrovers sind und wo die Leute vielleicht gar nicht unbedingt mitgehen. Beispiel Berlin autofrei, da gibt es in der Politik, auch in der Landespolitik im Augenblick keine Partei, die sich felsenfest dahinter stellt und sagt, das wollen wir so. Nicht mal die Grünen wollen das so, weil denen das auch viel zu weit geht, diese massive Einschränkung des persönlichen Autoverkehrs oder privaten Autoverkehrs in der Stadt. Die sagen einfach, das ist zu radikal. Ich habe mit der Initiative rund um Berlin werbefrei gesprochen, die wiederum sagen, ja, wahrscheinlich ist da jetzt auch eine Müdigkeit eingetreten, hat aber auch damit zu tun, dass wir dieses Thema vor, ich glaube, 8 Jahren angefangen haben und dann ging das Ganze vor Gericht und die werfen dem Senat, diversen Senaten übrigens, also nicht nur Schwarz-Rot, sondern auch Rot-Rot-Grün vor, das Ganze auch durch juristische Prüfungen und nochmal Diskussionen und hier noch eine Schleife und da nochmal vor das Landesverfassungsgericht, dass das dann einfach so lange verschleppt wurde, dass inzwischen einfach die Luft raus ist und den Leuten da in diesem Fall auch das Thema nicht mehr wichtig genug ist. Mhm. Ich habe mich dazu unterhalten mit dem Verein Mehr Demokratie, die setzen sich eben für mehr direkte Demokratie ein und habe da mit der Landessprecherin Marie Hünemann gesprochen und die verwies auf Bayern, wo es ein System gibt, wie man eventuell darüber nachdenken könnte, diese direkte Demokratie bei solchen Entscheidungen mehr einzubinden und die hat mir dazu Folgendes gesagt.
In Bayern gibt es so eine Frist fürs Landesverfassungsgericht, wenn Volksbegehren geprüft werden. Also da muss das Verfassungsgericht innerhalb von einem Jahr entscheiden, ist es jetzt zulässig oder nicht, und dann kann die Initiative quasi weitermachen oder weiß zumindest Bescheid, dass sie unzulässig ist. zuverlässig sind. Und damit sowas nicht so lange verschleppt wird, wäre das auf jeden Fall in Berlin dran, so eine Frist fürs Verfassungsgericht zu setzen.
Also das ist eher im Augenblick die Diskussion in Berlin. Die Frage, kann man diese Prozesse beschleunigen? Kann man es den Initiativen leichter machen? Dann auch tatsächlich erstens zu wissen, dürfen wir machen? Und zweitens dann eben auch ins Unterschriftensammeln zu kommen.
Auch mal hier kurz der Blick nach Brandenburg, Thorsten. In Berlin wird ja gefühlt ständig für irgendwas Unterschriften gesammelt, in Brandenburg auch zurzeit?
Zurzeit wird noch für zwei Volksinitiativen werden da Unterschriften gesammelt. Einmal geht es um ein für die Eltern kostenfreies Mittagessen, gesundes Mittagessen für alle Grundschulkinder. Und dann gibt es noch andere Volksinitiativen, die auch noch keine notwendigen Unterschriften bisher zusammenbekommen haben. Zum Thema Volksbegehren kann ich noch anfügen. Die gab es in Brandenburg auch, immerhin 13 seit 1993. Und da haben praktisch auch nur zwei das nötige Quorum erhalten. Also in Brandenburg müssen für die zweite Stufe, fürs Volksbegehren, mehr als 80.000 Unterschriften zusammenkommen. Und die können auch nicht irgendwo gesammelt werden, sondern da müssen dann du und ich in das Rathaus fahren oder in die Gemeindeverwaltung. Also es ist auch schon ein gewisser Aufwand. Und da waren nur zwei erfolgreich. Einmal ein Volksbegehren, das sich gegen eine Massentierhaltung eingesetzt hat, und dann ging es um das immer wieder heiß diskutierte Nachtflugverbot auf dem BER.
Ja, jetzt hast du gerade ein wichtiges Stichwort angesprochen, nämlich diese Situation, dass man für ein Volksbegehren zur Unterschrift ins Bezirksrathaus muss. Das hatten wir vor ein paar Jahren auch. Das wurde dann reformiert, sodass man in dieser Stufe jetzt auch auf der Straße sammeln kann. Aber Sebastian, an dich die Frage. Also du hast eben schon gesagt, die Initiativen selber sagen, es hängt auch damit zusammen, dass das so ein bisschen verschleppt wurde, dass es da keine richtigen Fristen gibt. Gibt es denn darüber hinaus die Diskussion oder den Druck zu sagen, eigentlich müssten wir an die Gesetzgebung zur direkten Demokratie nochmal ran und auch da nochmal ein bisschen mehr tun, als nur, dass Unterschriften noch auf der Straße gesammelt werden können?
Also ganz aktuell haben wir ja die Situation, dass wir wegen der Olympiabewerbung in Berlin die Diskussion darüber haben, ob nicht vielleicht das Volk da mehr oder die Wählerinnen und Wähler stärker befragt werden sollten. Also direkt befragt werden sollten, wollt ihr das eigentlich? Und da sagt der Senat, wir haben in der Landesverfassung dafür keine Möglichkeit. Gibt es einfach nicht. Deswegen können wir nicht von oben einen Volksentscheid quasi herbeiführen. Und so muss man sich auf ein relativ komplexes, dann doch eher von der Öffentlichkeit eher entferntes Beteiligungsverfahren setzen, das im Augenblick läuft, aber von dem keiner so richtig was mitkriegt. Aber mehr wird es dazu nicht geben. Und es gibt tatsächlich eher dann Diskussionen darüber, ob man das irgendwie anders gestalten könnte. Und auch da hat Marie Jünemann ein Beispiel im Gespräch mit mir genannt, und zwar das sogenannte Referendum von unten. Und das ist etwas, was zum Beispiel in Hamburg, aber auch in der Schweiz schon gemacht wird. Da gibt es die Möglichkeit, eben die Menschen nach der Gesetzgebung direkter und schneller mit einzubinden. Und das hat sie mir so beschrieben.
Wenn das Abgeordnetenhaus ein Gesetz beschließt, ist die Möglichkeit für die BürgerInnen gibt, in einer kürzeren Zeit weniger Unterschriften zu sammeln, um genau dieses Gesetz quasi als einem Volksentscheid vorzulegen. So, und das könnte man ja mit Olympia machen. Dann wird halt beschlossen, dass die Olympischen Spiele in Berlin kommen sollen. Dann gibt es eine Frist von 3 Monaten, wo diese Entscheidung noch nicht in Kraft tritt. Und in der Zeit haben die BürgerInnen dann auf dem verkürzten Wege die Möglichkeit, einen Volksentscheid zu verlangen. Das ist übrigens auch das Instrument, das häufigste, was in der Schweiz benutzt wird.
Das ist eher die Richtung, in die im Augenblick argumentiert wird. Und ich finde es auch spannend, dass gerade auch Vereine wie Mehr Demokratie, die ja für mehr direkte Demokratie sind, selbst die sagen, seid bitte ganz vorsichtig mit diesem Instrument. Denn in anderen Ländern, und da ist das Negativbeispiel für Sie Ungarn, wird das von der aktuellen Regierung sehr gerne genutzt, um bestimmte politische Vorhaben zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mit ordentlich viel Propaganda drumherum zu nutzen, um Demokratie eher vorzutäuschen und die Leute abstimmen zu lassen über eine Sache, die vorher richtig angeheizt wurde, oder ein Thema, das richtig angeheizt wurde. Sie sagt auch, das andere Negativbeispiel ist der Brexit. Auch da ist es furchtbar schief gegangen, die Leute einzubinden, weil genau das Gegenteil von dem rauskam, was die Regierung wollte damals. Dass dieses Instrument auch sehr schwierig sein kann und gefährlich sein kann und am Ende mehr Demokratie nicht zwingend immer dann auch gleich bedeutet oder mehr direkte Demokratie bedeutet, dass dann am Ende der demokratische Prozess davon wirklich profitiert.
Also schauen wir mal, wie das mit dem Unterschriftensammeln in Berlin weitergeht und wie sich die direkte Demokratie insgesamt noch so entwickelt. Sebastian Schöbel aus unserer Landespolitikredaktion in Berlin und Thorsten Südow aus der RBB Landespolitikredaktion Potsdam.
Vielen Dank euch beiden fürs gemeinsame Blicken auf die landespolitischen Bühnen in Berlin und Brandenburg.
Gerne.
Jederzeit gern.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Wenn Sie jetzt sagen, jetzt habe ich aber mal genug Podcast gehört, jetzt will ich mal was lesen, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Aber kein Buch, sondern einen Podcast. Ha! Orte und Worte, da gibt es Buchempfehlungen und man erfährt, wo Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Inspiration herbekommen. Der Podcast geht immer raus an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im jeweiligen Buch oder als Inspiration wichtig ist. Sehr persönliche Gespräche mit Autorinnen und Autoren sind das Ergebnis. Ein Buch und eine Begegnung in der ARD Sounds App. Also genau da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Wie schön, dass Sie wieder dabei waren. Danke dafür, sagt Thorsten Gabriel.